Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 467.
Bayern 2, Zeit für Bayern.
Grüß Gott, sagt Florian Hartmann. Sie sind ein offizieller Teil des Straßennetzes in den Landkreisen Würzburg, Schweinfurt und Kitzingen, obwohl sie übers Wasser fahren, die Mainfähren. 6 Verbindungen gibt es heute noch, die vor allem für Berufspendler den Weg zur Arbeit verkürzen und für Touristen eine Attraktion sind. Jürgen Gläser ist mitgefahren und hat mit Menschen hüben und drüben gesprochen.
Gemächlich tuckert die Fähre in Fahr am Main über den Fluss hinüber ans andere Ufer. An Bord sind Berufspendler und jene, die sich mit der kleinen Passage viele Kilometer sparen.
Ich fahre gern mit dieser Fähre, täglich, 220 Mal im Jahr.
Also ich muss täglich nach Körnach fahren und der Umweg für mich wäre einfach 10 Kilometer, also hin und zurück 20 Kilometer. Also ich bin froh, dass es die Fähre gibt.
Also ich fahre gern Fähre, sehr gern.
Für Touristen wiederum ist die Fahrt mit der Fähre ein kleines Ereignis, eine willkommene Abwechslung vom Alltag.
Heute schon zum zweiten Mal, das ist wie so ein kleiner Urlaub.
Ja, finde ich super, dass es sowas gibt. Ja. Vor allen Dingen ist kein Fahrplan, gar nichts. Man kommt, wird mitgenommen, damit hat sich das. Ja.
Es geht rüber nach Untereisenheim zur Weinburg. Die armen Oberpfälzer, die haben keinen Wein und dann müssen sie halt daher fahren. Ne?
Genau. Fähre fahren macht Spaß und wenn es nur so eine kurze Strecke ist, werde ich auch nicht seekrank. Also dann kann ich es aushalten, dann geht's.
Norbert Lukas ist einer der beiden hauptamtlichen Fährmänner. Das ist sein Beruf, den er seit 2007 ausübt.
Wie wird man Fährmann? Man braucht so und so viele Prüfungen, also Schifffahrtspatent, Sportbootschein, dann den UBI-Funkschein und dann den Fährschein. Fährschein besteht aus 2 schriftlichen Prüfungen, 1 praktische Prüfung. Ich darf nur diese Fähre fahren. Wenn ich jetzt woanders eine Fähre fahren möchte, dann muss ich nochmal die praktische Prüfung auf der Fähre machen, wo ich fahren will.
Die Mainfähren in Wipfeld, Eisenheim, Fahr, Mainz-Sontheim und Mainz-Stockheim kreuzen den Schiffsverkehr. Große Schubverbände mit bis zu 180 Metern Länge und immer öfter auch Hotelschiffe haben auf der Bundeswasserstraße Main Vorfahrt. Bei jeder Überfahrt heißt es deshalb, Augen offen halten, erklärt Jochen Stullier, der die Fähre zwischen Mainz-Stockheim und Albertshofen bei Kitzingen fährt. Denn ein Zusammenstoß hätte fatale Folgen.
Ich muss immer erst gucken, ist frei, kann ich fahren oder kann ich nicht fahren. Der macht uns platt, wir sind weg. Das dauert keine Minute, sind wir weg. Die Fähre ist ja offen. Es ist praktisch nichts anderes wie eine offene Badewanne mit Bretter drauf.
Natürlich haben die Fährleute Hilfsmittel. Funk. Und das AIS, das automatische Identifikationssignal. Binnenschiffe, die zwischen den Schleusen verkehren, werden darauf angezeigt. Mit den großen Pötten haben die Fährleute aber meist keine Probleme. Was sie dagegen zunehmend ärgert, sind die rücksichtslosen Freizeitkapitäne, die Besitzer von Motorbooten und Yachten, die keine Rücksicht nehmen auf die beschaulich kreuzenden Mainfähren. Jochen Stullier schildert einen haarsträubenden Fall.
Von oben kam sie war noch 200-300 Meter weg, eine große Yacht. Und ich fahre über. Und er gibt Stoff, Vollgas und fährt vor mir vorbei. Also die ganze Welle ist komplett über die Fähre und hat mir praktisch die Vorfahrt genommen. Ne? Es war eine heikle Situation.
Auf der Mainfähre Nordheim kann das nicht passieren. Diese Fährverbindung zwischen den Winzerorten Escherndorf und Nordheim befindet sich am Altmain, einem rund 10 Kilometer langen Flussabschnitt, auf dem keine Binnenschiffe verkehren. Die Nordheimer Fähre ist die letzte sogenannte Gierseilfähre am Main. Sie hängt an 2 Stahlmasten, die an beiden Uferseiten stehen.
Hier ist also dieses Hochseil gespannt zwischen 2 Stahlmasten. Und von diesem Hochseil geht dann dieses Gierseil zur Fähre hin und da hängt die Fähre dran.
Erklärt Fährmann Norbert Gürsching. Die Mainfähre in Nordheim ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Von Würzburg kommend geht es durch die berühmte Weinlage Escherndorfer Lump steil hinunter durch den Ort ans Mainufer. Drüben auf der anderen Seite kommt man auf die sogenannte Weininsel. Die komplett vom Main umspülten Winzerorte Sommerach und Nordheim. Am Fähranleger in Nordheim liegen Touristen in Strandkörben. Kinder planschen in einer Badebucht. Und hoch darüber thront die Vogelsburg. Den besten Blick auf all das hat man von der Fähre aus.
die Fähre gehört dazu. Man taucht sofort in eine bessere Welt ein. Sagenhaft.
Ich bin doch froh, dass es die Fähren gibt und dass sie erhalten bleiben. Das ist ein Stück Urlaub für mich. Wenn ich hier fahre, mache ich lieber gerne einen Umweg und fahre auch unter Umständen zweimal Fähre. Also das ist ganz wichtig, dass das erhalten bleibt.
Und noch etwas macht die Mainfähre in Northeim so liebenswert.
So, hallo. 2,20 € macht es bitte.
Judith Flammersberger. Sie ist die einzige Fährfrau auf dem Main. Ein Beruf, in den sie hineingewachsen ist.
Meine Großeltern und meine Eltern hatten die Fähre als Familienbetrieb. Naja, und ich war als Kind schon immer gern am Wasser. Bin hier auch geboren, da oben war das Fährhaus. Ne? Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich legalisiere die ganze Geschichte und mache meinen Führerschein. Ja, und ich mache das gern.
Die jetzige Fähre, Baujahr 1947, hat ihr Großvater nach dem Krieg gekauft. Für Judith Flammersberger der schönste Arbeitsplatz der Welt. Beschaulich tuckert das fast 60 Jahre alte Gefährt auf dem Altmain hin und her. Doch die ganz große Ruhe gibt's nur ein paar Wochen im Jahr. Anfang Mai beginnt auf dem Altmain die Kanusaison. Bei schönem Wetter sind dann am Wochenende schon mal bis zu 150 Kanus flussabwärts unterwegs, pro Tag. Und irgendwo zwischendrin kreuzt die Fähre, die an ihren Gierseilen hängt. Norbert Gürsching muss dann versuchen, Zusammenstöße zu vermeiden.
Die sind natürlich ungeübt, ungeschult, kommen hierher gefahren, beachten auch diese Seile nicht, obwohl sie ja schon mit Bojen sichtbar gemacht sind und so. Und können sich da gar nicht vorstellen, dass da auch was passieren kann irgendwie, um einen gewissen Abstand zur Fähre zu halten. Weil es ist ja doch ein Gefahrenpunkt dann auch, sagen wir mal. Es ist eine Schiffsschraube da, es bewegt sich was. Damit haben wir schon manchmal zu tun, ja.
Die Fähren am Main haben eine lange Tradition und Geschichte. In Würzburg wird schon um das Jahr 1030 und damit gut 100 Jahre vor dem Bau der ersten Steinbrücke erstmals ein Fährprivileg erwähnt. 1103 bewilligten die Ochsenfurter ein Fährrecht. 1282 findet sich die erste Erwähnung einer Fähre in Schweinfurt. Und auch Kitzingen kriegt wenig später ein eigenes Fährrecht. All diese Fähren haben eines gemeinsam. Sie befinden sich an uralten Handels- und Fernrouten. Schon im Spätmittelalter können die Fähren auf dem Main ganze Fuhrwerke transportieren. Reinhard Worschech, der frühere Bezirksheimatpfleger, hat in alten Büchern dafür Hinweise gefunden.
Von 1500 an ist zu lesen, dass der Fährmann eine fliegende Brücke bereitzustellen habe, von 4 Uhr früh bis nachts um 21 Uhr, die 18 Eimer Wein auf einem Wagen und 4 Pferde und 4 Mann tragen kann. Also so viel musste die Fähre leisten.
Erst als in der Neuzeit immer mehr Mainbrücken gebaut werden, verlieren viele der einst so wichtigen Fähren an Bedeutung oder verschwinden ganz. Übrig bleiben Fähren als Verbindung zwischen kleineren Orten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die Fähren am Main noch einmal eine kurze Blütezeit, weil damals, 1945, alle Brücken zerstört waren. Dass die Kommunen heute an ihren Fähren festhalten, Geld investieren und sogar jährliche Defizite hinnehmen, ist beachtlich. Wenn man entlang des Mains ein wirklich haarsträubendes Beispiel für überbordende Bürokratie sucht, dann wird man in der Marktgemeinde Eisenheim fündig. Das Unheil nahm dort mit dem Mainausbau seinen Anfang. Die Fähre im Ortsteil Obereisenheim war dem Wasserstraßenneubauamt im Weg. Sie musste weichen. Die Gierseilfähre, die bis dahin wie in Northeim an einem Stahlseil hing, das über den Main gespannt war, musste umgebaut werden, zu einer freifahrenden Fähre. Außerdem forderte die Bundesbehörde den Bau eines Fährhafens. Bürgermeister Andreas Hossmann.
Die Kosten für die Fähre und für die Rampe waren ungefähr 1 Million. Wir haben einen Anteil von der Gemeinde von ca. 400.000 Euro daran gehabt.
Den 700 Bürgern im Ortsteil Untereisenheim war das zu viel. Die rund 600 Einwohner von Obereisenheim wollten aber ihre Fähre vor der Haustür behalten. So kam es am 23. Januar 2011 zum Bürgerentscheid mit einem überraschend deutlichen Ergebnis. Die Fähre soll bleiben. Aber noch heute spaltet diese Frage die Bürger in Unter- und Obereisenheim.
Wir wollten auf jeden Fall die Fähre behalten und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Obereisenheimer dafür gestimmt hat, egal wie viel Geld es gekostet hat. Es ist ein Kulturerbe mehr oder weniger und also ich finde es wichtig, dass die Fähre noch da ist.
Ich habe dagegen gestimmt, weil es ja wahnsinnige Kosten verursacht. Die Fähre ist halt nicht wirtschaftlich zu betreiben. Das ist das Problem, weil es gibt ja in Fahr eine und in Wipfeld eine und genau in der Mitte in Obereisenheim. Aber gut, die Mehrheit hat entschieden, demokratisch, dann ist es halt so umgesetzt worden.
Im Frühjahr 2013 wurde die komplett umgebaute Obereisenheimer Fähre eingeweiht. Die Kosten lagen am Ende bei 1,1 Millionen Euro. Die Mainfähre Christina. Sie verkehrt zwischen Mainstockheim und Albertshofen, gut 5 Kilometer nördlich von Kitzingen. Am 16. August 2008. Karl-Dieter Fuchs, der Bürgermeister von Mainstockheim, formuliert Sätze für die Geschichtsbücher.
So stehen wir heute nun hier und erleben gemeinsam einen historischen Moment, nämlich die erste standesamtliche Trauung auf unserer Fähre Christina und vermutlich auch die erste standesamtliche Trauung auf einer Binnenfähre überhaupt.
Die Fähre liegt 15 Meter vom Ufer entfernt vor Anker. Zwei Boote der Wasserschutzpolizei sperren den Main. Und so besiegeln Karl-Heinz Rögermer und Karin Erdmann den Bund fürs Leben. Auf der Fähre Christina.
Ja, ich will.
Ja, ich will.
Die Fährenhochzeit von Mainstockheim wird zum Medienereignis. Das Landratsamt Kitzingen meldet den Vorfall nach München. Das Innenministerium prüft. Und schließlich erklärt Innenminister Joachim Herrmann im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, dass eine Trauung unter freiem Himmel dem nötigen Ernst widerspreche, der bei Eheschließungen nun mal geboten sei. Darüber lacht Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs noch heute. Karl-Heinz Rügermer und seine Frau Karin leben noch heute glücklich verheiratet in Mainstockheim. Mit ihrer Fährenhochzeit waren sie Wegbereiter für andere.
Jetzt haben ja auch einige schon nach uns hier geheiratet.
Ja, und wir sind stolz drauf. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, es war richtig toll.
Bis heute gab es 17 weitere Trauungen auf der Mainfähre. 13 in Mainstockheim und 4 in Albertshofen. Die Fähren auf dem Main sind ein Zuschussbetrieb, auch für Mainstockheim und Albertshofen, wobei sich diese beiden Orte ganz brüderlich das Defizit teilen.
Im Schnitt über viele Jahre zahlt jede Gemeinde so 20.000 bis 25.000 Euro als Defizit.
Andreas Hossmann, der Bürgermeister von Eisenheim, sieht im Tourismus sogar das wichtigste Argument für seine Fähre. Auch seine Gemeinde zahlt jährlich gute 40.000 Euro für die Fähre drauf. Doch dafür, sagt Hossmann, bleibt das Geld der Gäste auch im Ort.
Wir haben nach wie vor den Maintalradweg und wenn wir unsere Fähre nicht hätten, dann würden die ganzen Touristen an Eisenheim vorbeifahren. Wir haben 9.000 Übernachtungen im Jahr, wir leben vom Tourismus.
Aber nicht nur für den Tourismus sind die Mainfähren wichtig. Inzwischen nutzen viele Bürger von Albertshofen die Fähre, um vom Bahnhaltepunkt Mainstockheim aus mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Schüler fahren mit der Fähre frühmorgens über den Main, tagsüber trifft man Rentner auf dem Weg zum Hausarzt oder zur Apotheke. Der ganz alltägliche kleine Fährverkehr.
Ich war beim Friseur und jetzt gehe ich heim.
Ich liebe die Fähre, Gott sei Dank, dass es sie gibt.
1 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten am Wochenende meist trüb und nasskalt. 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Ellen, Gisela, Rosemarie, Beate und Ulla sind Freundinnen, seit sie gemeinsam in Heidelberg am Dolmetscherinstitut studiert haben. Das ist über 60 Jahre her. Sie haben nie am selben Ort gewohnt, treffen sich aber konsequent einmal im Jahr für ein paar Tage. Das jüngste Treffen fand in Köln statt. Eva Wolk durfte dabei sein und dem Austausch lebenserfahrener, interessierter und kluger Frauen zuhören.
Im Wohnzimmer von Gastgeberin Ellen. Sie stellt an diesem Nachmittag für ihre Freundinnen Ulla, Beate, Gisela und Rosemarie, genannt Ro, alles auf den Tisch, was Küche und Konditorei hergeben. Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Petit Four, Kuchen. Oder möchte vielleicht jemand ein Gläschen Sekt? Die Stimmung ist heiter. Ellens Gäste sind am Tag zuvor angekommen. Sie hat in einem kleinen Landgasthof am Ort Zimmer für sie gebucht. Der erste Abend gehörte wie immer dem ganz privaten Austausch darüber, was sich im Leben einer jeden seit dem letzten Treffen getan hat. Und heute darf nun die Reporterin dazukommen. Der Empfang ist herzlich. Man spürt, dass hier Menschen beisammen sind, die einander gut kennen, sich nah sind. Und genau darum dreht sich das Gespräch gerade.
Was wohl unsere Freundschaft ausmacht?
Also wir haben heute Vormittag eigentlich herausgefunden, dass es überwiegend daran liegt, dass wir uns nur einmal im Jahr sehen und wir nicht am gleichen Ort wohnen und daher alles miteinander besprechen können. Wenn wir Freunde vor Ort haben, erzählen wir manches nicht aus Sorge, es könnte weitergetragen werden. Und hier wissen wir genau, was ich hier in diesem Kreis äußere an Kummer, Sorgen, Freude, Erlebnissen, wird nicht weitergetragen. Es wird in dem Kreis bleiben.
Was sagt, was man nicht so Gutes gemacht hat. Und da würde nie einer davon hingehen und sagen, ach so, die Beate, die hat ja mal das, weißt du doch, oder so. Vertrauen, ja. Vertrauen ist das.
Etwas, wenn jemand in Trouble war oder in Not war oder so, dann sind wir doch so weit möglich füreinander eingesprungen. Wenn jemand in Geldnot war oder so, nicht? Zum Beispiel, als es uns um Hieß ging, da hat Irmgard mir die Flugkarten geschickt und dann sind wir Weihnachten alle nach Stuttgart geflogen.
Irmgard gehörte auch zum Kreis, war Mitinitiatorin und hat viele der Treffen organisiert. Sie ist vor einigen Jahren gestorben.
Und was ich so toll finde, auch jetzt, man kommt hier an, wir haben uns vor einem Jahr das letzte Mal gesehen und man fängt genau da wieder an zu reden, wo man vor einem Jahr aufgehört hat. Ja, also es geht richtig. So nahtlos weiter. Man muss nicht übers Wetter reden, man muss nicht angeben, was für tolle Enkel oder Kinder man hätte oder wie super der Ehemann wäre. Man kann gleich sagen, wie alles ist und das ist so toll.
Gut gesagt.
Alle fünf haben in den 50er Jahren am Dolmetscherinstitut der Uni Heidelberg Französisch studiert. Ulla, Beate, Gisela und Roh wurden Dolmetscherinnen. Einzig Ellen hat ein Übersetzerin-Diplom gemacht. Das wurde damals ganz neu eingeführt am Institut. Nach dem Abschluss sahen sich die jungen Frauen anfangs nur sporadisch wieder. Aber dann fanden sich alle aus Anlass des 30-jährigen Diplomjubiläums zu einer großen Feier in Heidelberg ein und die gab den Impuls.
Dass wir auch beschlossen haben, wir müssen uns jetzt jedes Jahr einmal sehen. Weil es schon immer so toll und lustig war, wir zusammen. Nicht?
Und vor allen Dingen wir auch immer feststellten, wie unsere Gedanken doch sehr ähnlich sind und unsere Meinungen ziemlich gut zusammenpassen, so ähnlich. Ne?
Die Freundinnen sind inzwischen alle über 80, haben viel erlebt. Die Bitte, sich mal eben selbst vorzustellen, mündet daher in Schlaglichtern auf Gesellschaft, Krieg und Geschichte, auf die eigene Persönlichkeit und Entwicklung.
Ich bin Beate Willemsen. Ich habe in Heidelberg auch studiert, akademisch geprüfte Übersetzerin, Französisch und Nebenfach war Spanisch.
Also ich bin die Gisela Bloch, ich bin geboren in Leipzig. Und da bin ich auch aufgewachsen bis 43.
Ja, ich bin die Ulla Doré und bin in Bottrop geboren, aufgewachsen in Gelsenkirchen.
Also ich bin Roh Hamacher und bin in Köln geboren. Und rückblickend waren wir das, was man so einen gutbürgerlichen Großhaushalt nennt, mit Kindermädchen und Haushälterin.
Ellen Ingrid Banner, geboren in Sachsen-Anhalt, Helfter bei Eisleben-Lutherstadt. 7 Jahre später zogen wir nach Südmähren an die deutsch-tschechische Grenze. Da habe ich die Erfahrung mit einem Grenzland gemacht, auch mit dem Hass auf beiden Seiten.
Und 1945 wurde ein Stück von Sachsen und Thüringen, also die ganzen Universitätsstädte Halle, Jena, Leipzig, von den Amerikanern an die Russen abgetreten im Austausch gegen West-Berlin. Die Russen alleine hatten Berlin eingenommen und West-Berlin bekamen dann, also die Westmächte, vor allem die Amerikaner, und die traten dafür einen Teil des von ihnen eroberten Deutschlands ab. Die nahmen aber einfach alle Naturwissenschaftler mit, schon im Juni 45, das war eigentlich schon der Beginn des Kalten Krieges, nahmen meinen Vater mit, der war Professor der Chemie in Leipzig, und holten auch freundlicherweise Mutter und Kinder aus Eisenach ab und dann wohnten wir eben in einem Dörfchen in Hessen und ich fand es toll.
Die allererste Erfahrung war ein französischer Kriegsgefangener, mit dem meine Mutter täglich ein paar französische Sätze wechselte. Diese wenigen Sätze auf Französisch haben mich so beeinflusst, dass ich dachte, die Sprache sei so schön, die möchte ich lernen.
Und wir mussten 3 Jahre warten, bis wir in Bonn eine Wohnung bekamen, wo mein Vater, Gottlob, wieder eine Professur hatte, also wieder Geld verdienen konnte für die Familien. Aber meine Eltern hatten keinen Stuhl, keinen Tisch, kein gar nichts. Also ich muss im Rückblick meine Eltern so bewundern, vor allem meine Mutter, wie die das geschafft haben. Meine Mutter, die hatte also ihr gesellschaftliches Leben in Leipzig, saß nun auf dem Dorf mit lauter Bauern, für die wir nur lästige Flüchtlinge waren, und war immer vergnügt und munter. Ich glaube einfach, weil der Krieg zu Ende war und die Bomben zu Ende.
Dazu kam, dass ich aus dem Grenzland Tschechoslowakei, Deutschland, nach Schleswig-Holstein kam, wieder einem Grenzland, wieder mit Gegensätzen zwischen den Dänen und den Deutschen, wieder Hass auf beiden Seiten, kurz nach dem Krieg war es so. Und ich mir schwor, ich lerne jetzt Fremdsprachen, ich will Übersetzerin oder Dolmetscherin werden zur Völkerverständigung, zur allgemeinen Verständigung.
Ich habe dann noch vor dem Abitur mit meiner älteren Schwester eine Radtour durch die Schweiz gemacht, die für mich lebensentscheidend wurde, weil wir am Ende von allem in Genf landeten, im damaligen riesengroßen UNO-Gebäude. Und da durfte man als Zuhörer auf die Tribüne. Da gab es 5 Sprachen und da haben wir einen halben Tag gesessen und dann bin ich raus und habe meiner Schwester gesagt, das werde ich.
Wir haben alle zusammen studiert in Heidelberg.
Wir waren zwischendurch mal eine Zeit an Sciences Po in Paris, wo ich mich wahnsinnig verliebt habe in unseren Dozenten Alfred Grosser.
Und danach habe ich als Sekretärin und Fremdsprachenkorrespondentin und, wenn die ausländischen Gäste kamen, auch als Dolmetscherin gearbeitet. Ich bin dann nach Amerika und war 2 Jahre dort und hatte genug von New York und allem drum und dran und bin dann wieder zurück nach Deutschland. Und auf dem Schiff habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und dann waren keine 2 Jahre vergangen, da war ich schon wieder auf dem Wege zurück nach Amerika. Mein Mann war Professor an einem College und hat nach einer gewissen Zeit sein Sabbatical gekriegt. Und da sind wir nach England gegangen, weil er da auch zu arbeiten hatte. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Wir hatten 2 kleine Mädchen. Ich habe aber auch immer als Übersetzerin gearbeitet. Und mein Mann wollte immer wieder zurück ins College leben, aber das hat nicht geklappt. Und der einzige Platz, wo ich wirklich gutes Geld verdienen konnte, war Deutschland. Da haben wir beschlossen, wieder nach Deutschland zu gehen. Und mein Mann war Hausmann und hat das sehr gut gemacht.
Nach dem Studium habe ich sofort eine Stelle bei der jetzt EU, damals hieß das noch Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und bin knapp 2 Jahre da gewesen als Beamtete von Europa mit viel Geld. Ende der 50er. Und dann habe ich nach 2 Jahren habe ich gesagt, ist nicht mein Leben. Weil Beamte müssen morgens um 9 antreten, müssen mittags von 1 bis 3 Pause machen, auch wenn sie gar nicht wollen, und kommen abends um 7 nach Hause, auch wenn nachmittags überhaupt keine Arbeit mehr ist. Und das habe ich nicht ausgehalten. Dann haben mir alle gesagt, du bist verrückt, das verdienst du nie wieder, du kriegst nie eine Rente. Und ich habe gesagt, das ist mir völlig egal.
Ich kriegte dann eine Anfrage aus Brüssel, ob ich nicht aushelfen könnte für 14 Tage als Übersetzerin. Ich sagte, Peter, toll, das machen wir, da verdiene ich ganz viel. Und mein Mann sagte, nö, jetzt bin ich verheiratet und jetzt sollst du nicht 14 Tage weggehen. Das hat mich so gerührt. Der Mann kann dich nicht entbehren, dann bleibst du doch hier. Also, das würde heute keine Frau mehr machen. Aber ich habe nebenher immer versucht, Übersetzungen zu machen. Mal ein Krimi, mal was Kunsthistorisches. Und meine schlimmste Arbeit ist was über moderne Kunst. Da kann ich gar nicht drüber nachdenken, was ich da für einen Unsinn geschrieben habe. Aber der französische Text war auch kaum zu verstehen.
Und dann sind wir bei der Politik. Oh. Zu allem haben wir eine lautstarke Meinung, meistens 5 verschiedene. Und ist es immer schön. Und zwischendurch lachen wir ganz viel und es ist einfach toll.
Dann mal los, denkt sich die Reporterin und wirft ein Stichwort in die Runde. AfD.
Ja. Da haben wir eigentlich noch nie drüber ausgelassen, weil es alles selbstverständlich ist für uns, dass wir uns nicht vorstellen können, warum man solche Partei wählen kann.
Ja, ein bisschen hatten wir es heute Vormittag doch schon. Weil ich bin ja nun aus Berlin und halber Ostdeutsche und in Leipzig geboren, weil ich immer finde, wir müssen doch mal verstehen, warum auch so viele die AfD in den neuen Bundesländern wählen.
Und
wir müssen auch mal verstehen, warum sich da einfach viele immer noch als Bürger zweiter Klasse fühlen und warum noch immer noch so viele mit Recht finden, in unserer Regierung an den Top-Management-Posten sitzen, eigentlich fast in der Hauptsache nur Westdeutsche, wenig Ostdeutsche. Was ist das denn? Woher kommt das denn? Und du sagst, die sind einfach nicht in der Lage, das zu tun. Das mag schon sein, aber man darf auch nicht vergessen, dass sie ja eine völlig andere Sozialisation hinter sich haben, nicht? Ich denke mal, insofern sollten wir doch ein Verständnis aufbringen, warum da so viele Leute AfD wählen, die sind einfach unzufrieden mit den Westdeutschen. Und unzufrieden...
Ja, aber die Westdeutschen wählen ja auch,
die wählen auch so viel. Aber nicht ganz gerade, so viel. Und ja, die sind auch unzufrieden mit der SPD und mit der CDU. Und
das sind ja in Westdeutschland auch. Das sind sie genauso.
Ja, aber nicht in diesem Maße. Guck mal, ich glaube, in Sachsen ist jetzt die AfD stärkste Kraft. Das muss man sich mal vorstellen.
Ob sich die Geschichte wohl wiederholen wird, die sie zum Teil selbst noch erlebt haben? Die Diskutantinnen überlegen kurz. Nein, das denken sie nicht. Sie machen sich andere Sorgen.
Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Denn die Weimarer Zeit war doch ganz anders, glaube ich.
Die NPD haben wir auch überwunden.
Aber wir haben den Brexit, wir haben eine populistische Regierung in Italien, wir haben den Populisten mit in Österreich, in Schweden und Dänemark. Also das ist doch schlimm. Und wir haben sie vielleicht auch bald in Deutschland, das will ich auch nicht ausschließen, wenn das so weitergeht. Wo soll das denn hin mit Europa? Die wollen ja alle kein Europa.
Für den Abend ist ein Tisch in einem besonderen Restaurant reserviert. Es befindet sich in einem Schiff, fest verteut am Rheinufer. Während sich die vier auswärtigen Damen nochmal frisch machen in ihrem nahegelegenen Landgasthof, setzen sich Ellen und die Reporterin an der Reling des Schiffs in die milde Abendsonne, schauen entspannt auf den träge dahinfließenden Rhein und die Gastgeberin des Treffens erzählt von der Kostbarkeit dieser außergewöhnlichen Freundschaft.
Jede Einzelne erzählt, was in ihrem vergangenen Jahr geschehen ist, was sie an Gutem erfahren hat und an einem Schlimmen erfahren hat. Das war sehr erleichternd für uns. Das war wie so eine Art Gruppentherapie.
Der Gruppentherapie-Charakter der Treffen ist das eine. Das andere sind die kulturellen Unternehmungen, die immer einen wesentlichen Teil der gemeinsamen Tage ausmachen. Konzerte, Oper, Ausstellungen.
Das war auch das Verdienst unserer Initiatorin Irmgard. Sie ging mit uns in die schönsten Konzerte und wir hatten auch immer bei jedem Treffen ein Gespräch über die Bücher, die wir im vergangenen Jahr gelesen hatten, die uns interessierten. Und Ulla hatte immer alles gelesen. Es ist unbeschreiblich, wie viel ein Mensch zu lesen vermag. In Oldenburg sind wir mit Roh rumgefahren. Sie hat uns alle Dorfkirchen gezeigt und hatte sich vorbereitet, hat uns über jede Kirche ein bisschen was erzählen können und so. Und da war eben keine dabei, die kein Interesse hatte. Bei so einem Kreis ist das so schön, dass man da nicht lange diskutieren muss. Ach nee, ich habe aber keine Lust. Wir hatten eigentlich immer Lust.
Zusammen bringen die fünf Frauen über 400 Jahre Lebenserfahrung auf. Was hat Frauen ihrer Generation am meisten geprägt, fragt die Reporterin in die Runde. Kurzes Nachdenken.
Also ich glaube, mich hat auch der Krieg am meisten geprägt.
Wir hatten weitgehend alles verloren. Wir hatten flüchten müssen, über 1000 Kilometer mit dem Pferdewagen, mit dem Pferdetreck. Und mein Vater sagte mir, du hast gesehen, wir haben erlebt, dass man von heute auf morgen alles verlieren kann. Das Einzige, was ich dir mitgeben kann, die Möglichkeit einer guten Ausbildung. Gute Schulbildung, Studium, wie du möchtest. Wir werden alles tun, um dir das zu ermöglichen. Und das, was du im Kopf hast, kann dir niemand nehmen. Und was du mit den Händen tun kannst, kann dir im Grunde auch niemand nehmen.
Ich hatte meine schlimmste Erfahrung, das war der Angriff auf Dresden. Wir waren so behütet, meine Geschwister und ich. Und dann kam der Angriff auf Dresden am 13. Februar. Wir mussten aus dem brennenden Haus raus, durch den brennenden Garten. Und dann musste ich über brennende Menschen steigen. Der Fußboden, da kamen die Flammen raus. Und das hat mich so geprägt. Ich bin wahnsinnig ängstlich auch, ja. Und das war eben mein schlimmstes und mein gravierendstes Erlebnis da.
Ich bin ein Kriegskind, wie alle hier. Ich habe unter zerbombten Häusern gesessen als kleines Kind. Verantwortung für die Geschwister, die Eltern weg und noch ein Ausbomben und noch ein Ausbomben, da wir im Ruhrgebiet saßen. Mein Vater starb sehr früh. Wenn irgendwas mich geprägt hat, dann einfach mal die junge Mutter, die Witwe war. Aber diese grauenhaften Zeiten in dieser Evakuierung in der Holzbaracke, wo wir selbstverständlich Kartoffeln anbauten mit 9 und 10 Jahren, hat mich das geprägt? Kann ich nicht sagen. Ich finde, es ist viel zu viel. Ich habe ein so durcheinanderes Leben. Ich habe einen sehr hektischen Beruf gehabt, den ich sehr liebte.
Und du warst unendlich tüchtig.
Das ist aber nicht etwas, was mich prägt. Ich habe einen Mann gehabt, mein ruhender, guter Pol. Den habe ich verloren, ehe ich 50 war. Alleine 2 Kinder durchbringen, die studieren wollen, was werden wollen, weiß ich nicht. Vielleicht wirklich die Arbeit. Die Tatsache, dass ich für alles selber verantwortlich war.
Also ich finde auch, ich hätte vieles in meinem Leben anders und besser machen können. Aber wenn ich es heute nochmal leben würde, unter den gleichen Bedingungen, würde ich es, glaube ich, ziemlich genau so machen, wie ich es gemacht habe. Und ich sag mir, das war mein Leben und das war richtig so. Und das ist doch eine schöne Einstellung.
Als es mir mal ganz schlecht ging, hat mir mal eine Psychologin gesagt, schreib auf das Positive auf der einen Seite, was du jetzt empfindest und hast, und das Negative auf der anderen. Und du wirst sehen, das Positive überwiegt. Und sie hat recht, es ist genau so. Wenn man ehrlich ist, hat man immer mehr auf der Positivseite als auf der Negativseite. Man muss es nur sehen und sehen wollen.
Wir reden einfach über alles. 5 Frauen und ihre jahrzehntelange Freundschaft von Eva Wolk.